Inforadio Podcast.
Wann wird der Flughafen BER in Schönefeld eröffnet? Diese Frage stellten sich viele Menschen seit Jahren. Seit gestern gibt es jetzt einen Eröffnungstermin. Und der Berliner Senat hat den Weg für einen Mietendeckel freigemacht. Jetzt muss das Abgeordnetenhaus den Gesetzesentwurf beraten und beschließen. Die Kritik am Mietendeckel ebbt trotzdem nicht ab. Das und mehr jetzt im Wochenrückblick Landespolitik zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Nina Amin.
Kein guter Tag für den Flughafen Berlin-Brandenburg. Willy Brandt.
Wir waren bis dato davon ausgegangen, dass zwar unter höchster Anspannung die Eröffnung am 3. Juni hätte stattfinden können. Ich verhehle auch nicht, dass ich stocksauer bin. Es hilft aber jetzt nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Ja, wir müssen die Nerven behalten.
Das war 2012, als die damaligen Länderchefs von Berlin und Brandenburg, Klaus Wowereit und Matthias Platzeck, zähneknirschend die Eröffnung des BER absagten. Gestern, also mehr als 7 Jahre später, wurde es jetzt verkündet, das angeblich endgültige Eröffnungsdatum für den neuen Flughafen in Schönefeld. Dominik Glenz war dabei.
Der letzte Tag im Oktober soll es also werden, Reformationstag und damit Feiertag in Brandenburg, was aber in den Überlegungen keine Rolle spielte, denn der Feiertag ist ein Sonnabend. Man habe nach der risikoärmsten Variante gesucht, mein Flughafenchef Engelbert Lüttke-Dahldrup, und da sei viel wichtiger, dass die Herbstferien vorbei sind.
Nach den Herbstferien wird der Flugverkehr erfahrungsgemäß, und das kann man sehr genau prognostizieren, deutlich geringer. Wir haben etwa ein Drittel weniger Fluggäste nach den Herbstferien, als wir im Sommer und vor den Innenherbstferien haben. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Dadurch war es schon naheliegend, dass wir aufs Ende Oktober gehen und nicht das letzte Herbstferienwochenende nehmen, sondern das Wochenende drauf mit weniger Verkehr, mit einfacheren Bedingungen, um die Risiken eines Umzuges möglichst zu minimieren.
Natürlich ist allen klar, hier wird einer von vielen Anläufen genommen, den BER zu eröffnen. Und so gibt sich der Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft, Rainer Brettschneider, bescheiden. Man ruhe sich hier nicht auf Lorbeeren aus.
Und wir haben eine Menge komplexen Handlungsbedarf. Trotzdem glauben wir, wir schaffen das, auch in Erkenntnis und in Wertung dessen, was im Jahr 2012 an Optimismus vorgetragen worden ist. Wir sind heute in einer anderen Situation und wir glauben, das mit Überzeugung sagen zu können.
Auch der TÜV, der zuvor in der Aufsichtsratssitzung Bericht erstattet hatte, sei dieser Meinung. Klar ist aber auch, die Liste der Mängel am Flughafen ist noch lang. Von Kabelverbindungen und Brandschutzsystemen bis zur Luftschleuse zwischen dem lange fertigen unterirdischen Bahnhof und dem Flughafenterminal. Der Zeitplan von 11 Monaten ist knapp. Schiefgehen darf jetzt nichts mehr, das weiß der Flughafenchef.
Wir haben in der Tat, der Aufsichtsratsvorsitzende hat gesagt, noch 11 harte Monate Arbeit vor uns.
Testbetrieb mit Komparsen im Sommer inklusive. Geplant ist dann der Umzug vom Flughafen Tegel nach Schönefeld in 3 Schritten. Die erste Maschine soll am 31. Oktober landen, am 1. November wohl die erste starten.
Im zweiten Schritt werden weitere Airlines von Tegel zum BER ziehen. Wir werden dabei auch die Südbahn in Betrieb nehmen. Und das wird am 4. November der Fall sein, 3. November, 4. November. Und im dritten Schritt werden wir die restlichen Airlines am 7. und 8. November von Tegel zum BER umziehen. Und damit wird dann der BER komplett in Betrieb genommen sein. Und wir werden in Tegel keinen kommerziellen Linienflugverkehr mehr haben.
Tegel hätte damit ausgedehnt und soll bis auf Weiteres nur noch künstlich am Leben gehalten werden. Das Gelände soll durch die Flughafengesellschaft bewacht und beheizt werden. Aus der Politik kommt gleich nach Verkündung des Termins verhaltene Freude. So lässt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke vermelden, er sei optimistisch, dass es diesmal klappt. Das Datum gebe Planungssicherheit. Etwas verhaltener geben sich Brandenburgs Grüne und Linke. Die Freien Wähler, die Tegel gern offen halten würden, sprechen dagegen von einem schwarzen Tag und verweisen auf den kaum realisierten Lärmschutz in Schönefeld. Eigentlich hätte der BER im November 2011 eröffnet werden sollen. Mehrfach musste dieser Start wegen technischer Mängel verschoben werden. Bei einem dieser verpatzten Termine hatte Brandenburgs damaliger Ministerpräsident Matthias Platzeck gesagt, entweder der BER fliegt oder ich fliege. Engelbert Lüttke-Dahldrup meint dazu:
Der BER fliegt am 31. Oktober.
14 Jahre nach dem ersten Spatenstich und einer Kostensteigerung um fast das Dreifache auf rund 6,5 Milliarden Euro.
Ein weiteres Thema bewegt die Stadt: der Mietendeckel. Seit Monaten wird in Berlin darüber erhitzt diskutiert. Ist er rechtlich machbar und hilft er den Mieterinnen und Mietern wirklich? Am Dienstag hat der Senat den Gesetzesentwurf zum Mietendeckel endgültig beschlossen. Nun befasste sich das Parlament mit den Plänen. In einer Aktuellen Stunde wurde lebhaft debattiert. Thorsten Gabriel hat die Debatte verfolgt.
Bei kaum einem anderen Thema sind die Fronten so klar gezogen wie beim Mietendeckel. Da ist auf der einen Seite die Opposition, für die das Mietendeckeln und Senken quasi die Auferstehung des Sozialismus ist.
Dieser Mietendeckel, dieser Einstieg in die DDR 2.0, hat nur einen würdigen Platz. Er gehört auf den Müllhaufen der Geschichte.
Erklärt da zum Beispiel der AfD-Abgeordnete Frank Scholtisek. Die Mieter sehen er und seine Fachkollegen von CDU und FDP durch den Mietendeckel jedenfalls eher gefährdet als geschützt. CDU-Mann Christian Greff stellt die These auf, der Koalition ginge es gar nicht um die Mieter, sondern in Wahrheit um die Vermieter.
Es geht ihnen darum, Stimmung zu machen. Es geht ihnen darum, private Investoren von Berlin fernzuhalten. Sie wollen kein Geld in der Stadt haben. Sie wollen keinen Zuzug. Sie wollen keine privaten Investitionen. Es geht ihnen im Kern um Enteignungen. Darum geht es ihnen.
Die Koalition ist sichtlich ums Argumentieren bemüht, wissend, dass sie sich juristisch auf dünnem Eis bewegt. Immer wieder verweisen Rednerinnen auf den sich gewandelten Wohnungsmarkt in Berlin, wie etwa die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidtberger.
Früher wurden Häuser gebaut bzw. gekauft, damit Menschen darin wohnen können. Inzwischen zahlen die Käufer in zentralen Lagen das 45-fache der aktuellen Jahresmiete. Es geht um die höchstmögliche Gewinnmaximierung.
Genau deshalb sei der Mietendeckel richtig und wichtig. Aber, so betont die mietenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Gabriele Gottwald,
wir verbieten nicht die Mieten. Wir verbieten nur die Anhebung der Miete für eine überschaubare Zeit. Wir stürzen auch nicht Vermieter in eine wirtschaftliche Notlage oder schmälern die Substanz ihres Eigentums. Wir schmälern nur den Gewinn.
Trotzdem bleibt es für Sebastian Chaya, den Fraktionschef der FDP, ein unzulässiger Eingriff ins Eigentum.
Sie richten mit Ihrer Politik in dieser Stadt einen immensen Flurschaden an für die Zukunft von Berlin, für die Mieterinnen und Mieter von Berlin.
Für den Senat ist es der regierende Bürgermeister höchst selbst, der das Wort ergreift. Und Michael Müller räumt ein, ja, der Mietendeckel sei juristisch umstritten und ja, es könnte sein, dass Gerichte am Ende sagen, so nicht. Aber genau das sei der entscheidende Punkt.
Knickt die Politik schon im vorauseilendem Gehorsam ein und sagt, weil es 5 kritische juristische Stellungnahmen gibt, trauen wir uns nicht zu, wirklich regulierend in den Markt einzugreifen und den Mieterinnen und Mietern zu helfen? Oder sagen wir ja, wir ertragen auch eventuell korrigiert zu werden, um dann einen noch besseren oder anderen Weg zu haben?
Das Parlament wird in 14 Tagen damit beginnen, über den Mietendeckel intensiv zu beraten.
Ja, und was es kosten wird, den Mietendeckel umzusetzen, muss im neuen Doppelhaushalt eingeplant werden. Um den ging es auch diese Woche. Wer bekommt in Berlin wie viel wofür? Das wird alle 2 Jahre in den Beratungen für den Doppelhaushalt festgelegt. Die Spitzen der Regierungsfraktionen hatten hart miteinander gerungen und sich auf ein gemeinsames Zahlenwerk verständigt. Rund 31 Milliarden Euro für das nächste und 32,4 Milliarden Euro für das übernächste Jahr sind eingeplant. Und wohin das Geld fließen soll, darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Menzel. Jan, der Mietendeckel, der schlägt sich bestimmt auch im neuen Haushalt nieder, oder?
Ja, das tut er, weil ja auch Vorsorge zu treffen ist. Die Ämter müssen entsprechend personell ausgestattet werden, um dann auch die Anträge zu bearbeiten, Widersprüche gegebenenfalls auch zu bearbeiten. Wir reden da über eine Summe von annähernd 30 Millionen Euro in den kommenden 2 Jahren. Das ist auch verantwortungsvolles Handeln, denn wenn dieser Mietendeckel nun mal der erklärte Wille des Senats ist, dann muss dafür auch im Haushalt Vorsorge getroffen werden.
Und was sind die weiteren Schwerpunkte?
Die ganz großen Überschriften nach wie vor Verkehr und Wohnen mit riesigen Investitionssummen, Milliardensummen, die hier gebraucht werden, um zum Beispiel Vorkehrungen zu treffen für einen neuen S-Bahn-Fuhrpark für die BVG, aber auch um das Schulbausanierungsprogramm voranzutreiben. Das ist immerhin 5,5 Milliarden Euro schwer über 10 Jahre gerechnet. Aber auch der Wohnungsneubau ist natürlich ein Projekt, was subventioniert wird mit Steuergeld. Das sind die ganz großen Brocken. Wenn wir uns mal anschauen nach Fraktionen, es ist ja so, dass 3 Parteien diesen Senat, diese Koalition tragen. Dann ist vielleicht eins der zentralen Projekte der Linken, was nochmal nach oben geschoben wurde, ein sogenannter Bodensicherungsfonds, 250 Millionen Euro schwer, Geld, das verwendet werden soll, um auch wieder Grund und Boden zurückzukaufen. Grund und Boden, den Berlin braucht, um dort zum Beispiel Kitas zu bauen, Schulen zu bauen, aber auch Parks anzulegen. Das ist das Projekt der Linken vielleicht. Die SPD ist besonders stolz darauf, eine Ballungsraum, eine Hauptstadtzulage durchgesetzt zu haben. 150 Euro mehr für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. mit der Option, sich die Hälfte des Geldes in Form eines ÖPNV-Tickets auszahlen zu lassen, durchaus eine sehr spürbare Einkommensverbesserung. Und die Grünen, die setzen auf Grün, nämlich darauf, dass wirklich in den Parks deutlich mehr Geld ausgegeben werden kann für die Instandhaltung, für die Pflege der Pflanzen, für die Wässerung der Pflanzen und dafür eben auch mehr Mitarbeiter eingestellt werden können.
Das sind jetzt Prioritäten der Koalition, der Rot-Rot-Grünen. Die Opposition, die findet ja viele dieser Projekte der Koalition überhaupt nicht gut, wie zum Beispiel den Mietendeckel, den halten sie für nicht sinnvoll. Was sagen die denn jetzt zu diesem neuen Doppelhaushalt?
Da gibt's ganz klar den Vorwurf, hier würden Steuergeschenke gemacht, hier würde Klientelpolitik betrieben. Zum Beispiel ist die FDP ganz stark gegen dieses Projekt eines solidarischen Grundeinkommens, das der regierende Bürgermeister vorantreibt, dass hier praktisch mit Steuergeld neue Beschäftigungsoptionen oberhalb des Mindestlohns auch etabliert werden für Menschen, die länger schon in Arbeitslosigkeit sind. Die CDU würde andere Schwerpunkte setzen im Bereich Inneres, zum Beispiel den Verfassungsschutz deutlich stärker ausstatten. Aber vielleicht als Hauptkritikpunkt nochmal zu nennen, die Opposition würde natürlich sehr viel stärker noch Geld in die Schuldentilgung stecken, was so in diesem großen Umfang in diesem Haushalt nicht vorgesehen ist.
Neue Schulen und neue Wohnungen. Dafür wollen die Berliner Regierungsfraktionen in den kommenden Jahren viel Geld ausgeben. Aber auch für mehr Grün in den Parks. Denn wir wissen, die trockenen Sommer setzen den Bäumen und Pflanzen zu. Der Klimawandel trifft Deutschland schon jetzt mit Wucht. Der Monitoring-Bericht der Bundesregierung spricht von einem Anstieg der mittleren Temperaturen um 1,5 Grad seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Hitzeperioden und Starkregenereignisse hätten zugenommen mit beträchtlichen Folgen für Mensch und Natur. Das zeigt auch der Berliner Waldzustandsbericht, den Umweltsenatorin Günther die Woche vorgestellt hat. Die Ergebnisse sind dramatisch. Wie Kirsten Buchmann berichtet.
Der Berliner Wald ist krank, schwer krank sogar. Buchen haben Sonnenbrand, Birken werfen schon im Hochsommer ihre Blätter ab. Beim Ahorn bleiben ganze Äste kahl. Mehr als ein Drittel aller Bäume in den Berliner Forsten ist schwer geschädigt, die große Masse angeschlagen und
lediglich 8% aller Bäume weisen aktuell keine sichtbaren Schäden auf.
Sind also gesund, wie Umweltsenatorin Regine Günther erläutert. Die Lage nach Einschätzung der Grünen-Politikerin alarmierend und die Folgen seien gar nicht abschätzbar.
Der Wald, wie wir ihn kennen, als Ort für Artenvielfalt, für Menschen, um Gelegenheit zu nutzen, Sport zu treiben, sich zu erholen, Frischluftversorger, ist stark gefährdet.
Besonders die Eichen hat es hart getroffen. Nur noch 5% von ihnen gelten als gesund. Bei den Kiefern, dem häufigsten Baum in den Berliner Wäldern, sind es 7%. Beide Baumarten können zwar ihre Wurzeln bis zu 15 Meter tief ins Erdreich bohren, sagt der Leiter der Forsten, Elmar Lackenberg.
Trotzdem sind einige Bäume schon jetzt erkennbar tot.
Das ist die Folge der beiden zurückliegenden Dürrejahre. Ein Extrem, das es so seit Beginn der Forstwirtschaft in der Region so noch nicht gegeben habe. Den Bäumen im Grunewald, im Tegeler Forst, in Buch und rund um den Müggelsee habe fast ein gesamter Jahresniederschlag gefehlt, stellt Berlins oberster Förster fest. Umweltsenatorin Günther will nun, dass die Schäden so gut es geht kompensiert werden.
Wir werden deutlich mehr Bäume noch anpflanzen. In diesem Jahr, diesem Herbst, 335.000 zur Stabilisierung der Naturlandschaft.
Ob die Setzlinge anwachsen, wird ganz maßgeblich davon abhängen, ob das kommende Frühjahr ausreichend Regen bringt, worauf Elmar Lackenberg von den Berliner Forsten inständig hofft.
Also wenn der 100-jährige Kalender noch stimmt im Klimawandel, ist es ein eher feucht-kühler Winter und ein eher kühl-feuchtes nächstes Jahr. Das wäre für den Wald gut.
Darauf verlassen wollen und können sich die Förster aber nicht. Lackenberg und seine Kollegen überlegen seit einiger Zeit, auf junge Bäume aus anderen Regionen umzusteigen und diese in Berlins Forsten anzupflanzen.
Interessant wäre zu überlegen, ob man zum Beispiel Eichenherkünfte aus Rumänien mit untermischt. Da gibt es Bereiche mit stabilen Eichenwäldern, wo die Temperaturverhältnisse und Niederschläge heute so sind wie 2050 voraussichtlich bei uns.
Andere Überlegungen gehen in die Richtung, die Forsten etwas zu lichten, also die Zahl der Bäume zu reduzieren, weil insgesamt weniger Wasser zur Verfügung steht. In jedem Fall wird der Klimawandel dazu führen, dass sich die Berliner Wälder, so wie wir sie jetzt kennen, verändern.
Dem Berliner Wald muss dringend geholfen werden. Das war der Beitrag von Kirsten Buchmann. Und das war die Landespolitik mit den wichtigsten Themen aus Berlin und Brandenburg. Ich bin Nina Amin und verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.